Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Der amerikanische Arbeitsmarkt, ja genau das, was er eigentlich in den letzten Monaten oft getan hat, besser als befürchtet. Man rechnete mit einer Enttäuschung, aber es wurden mehr Jobs geschaffen, als die Wall Street erwartet hatte. Wie dem auch sei, über die Hälfte des Jobwachstums staatliche Stellen. Die Privatwirtschaft hatte das geringste Wachstum an neuen Arbeitsstellen seit Oktober letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote ist aber gesunken. Eine Zinssenkung im Juli wird nun extrem unwahrscheinlich. Außerdem, die Aktien von Tesla werden bei Goldman Sachs immer noch mit neutral eingestuft. Immerhin steigt das Kursziel auf $315, weil die Auslieferungen im zweiten Quartal besser waren als befürchtet. Wie dem auch sei, darf man eins nicht vergessen. Die Messlatte wurde extrem nach unten geschraubt. Diese Ziele zu übertreffen, das ist eigentlich kein Hexenwerk. An dieser Stelle zuerst der Hinweis, dass das hier keine Anlageberatung ist. Ja. So, und damit tauchen wir mal ein in die Wall Street. Wir haben ein verlängertes Wochenende vor uns, der Independence Day Feiertag. Am Freitag, am Donnerstag wird die Wall Street bereits um 19 Uhr eurer Zeit die Tore schließen, um 13 Uhr meiner Zeit. Es sind jetzt schon sehr viele Marktteilnehmer im verlängerten Wochenende. Die Volumen dürften also entsprechend dünn sein, obwohl wir am Donnerstag, jetzt heute Morgen, noch sehr gute Arbeitsmarktdaten hatten oder zumindest mal besser als befürchtet. Es wurden im Juni 147.000 Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote ist gesunken von 4,3 auf 4,1%. Ja, Abkühlung sieht anders aus, zumal die Daten von den beiden Vormonaten vom April und Mai noch um 16.000 Stellen nach oben revidiert wurden. So, aber der Teufel liegt im Detail, ne? Auch wenn dieser Arbeitsmarktbericht, und das kann man nicht wegdiskutieren, besser ausgefallen ist, als viele befürchtet hatten. Einige rechneten sogar mit unter 100.000 geschaffenen Jobs, nachdem der Lohnabwickler ADP, größte Lohnabwickler des Landes, sehr schwache Daten gemeldet hatte. Dort hatte man einen Rückgang der geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft von 33.000. 100.000 Anstieg wurden geschätzt. Aber einmal mehr hat ADP bewiesen, dass die eigentlichen Daten oftmals eben anders aussehen. Die Trefferquote ist und bleibt miserabel. Ich weiß gar nicht, warum wir über den Indikator überhaupt noch berichten, um ehrlich zu sein. Aber gut, kommen wir zurück zu den Details. Die sind nämlich in der Tat für die Juni-Arbeitsmarktdaten nicht so gut, wie man das meinen könnte. Das Wachstum an geschaffenen Jobs im Juni findet nämlich vor allen Dingen auf staatlicher Ebene statt. Die Anzahl der landesweiten staatlichen Mitarbeiter, also die Federal Worker, die quasi direkt für Washington arbeiten, da ist die Anzahl der Jobs weiter gesunken, was in Anbetracht der Sparmaßnahmen der Trump-Administration noch nicht überraschend ist. Aber die Bundesstaaten geben dafür umso mehr Gas. Wir hatten über die Hälfte der geschaffenen Jobs im Juni, also auf staatlicher Ebene. Da Donald Trump dürfte sich darüber nicht wirklich freuen. Und gleichzeitig sehen wir in der Privatwirtschaft das geringste Jobwachstum seit Oktober letzten Jahres. Man könnte also sagen, dass der Arbeitsmarkt, wenn man den Teppich mal anhebt und genauer hinschaut, der Arbeitsmarkt in Sachen Privatwirtschaft verliert an Dynamik. Ja, aber Herr Koch, die Arbeitslosenrate ist von 4,3 auf 4,1% gesunken, ist doch fantastisch. Das ist auch gut, würde ich auch unterschreiben, mit einem kleinen Haken bei der Angelegenheit. Die Partizipationsrate, also der Pool an Arbeitsfähigen in der Bevölkerung, ist gesunken und dadurch ist die Arbeitslosenrate auch mit gesunken. Unterm Strich aber nochmal, und das kann man nicht wegdiskutieren, beide Daten sind besser als die Wall Street befürchtet hatte, und vor allen Dingen ist damit zunächst einmal klar, dass eine Zinssenkung für den Juli, vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten lag die Wahrscheinlichkeit bei 25%. Ein Viertel Wahrscheinlichkeit, Zinssenkung im Juli. Tja, und das war einmal an diesem Donnerstag zum Zeitpunkt des Openings der Wall Street, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Juli-Senkung bei nur noch 4,7%. 5%. Das Thema dürfte vom Tisch sein. Wir sehen einen stärkeren US-Dollar, einen schwächeren Goldpreis. Die Renditen der Staatsanleihen, gerade auch im kurzlaufenden Bereich, springen nach oben, ne, weil die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im Juli mal wieder vertagt wird. Und man muss sagen, Jerome Powell spielt da ein Stück weit mit in die Karten. Der hat ja immer wieder betont, man müsse abwarten, Mandat, Arbeitsmarkt, Mandat, Inflation, wie sich die Daten hier weiterentwickeln. Und durch diese Arbeitsmarktdaten, ja, wird ihm Zeit gekauft. Ne? Er wird jetzt abwarten und die wirklich wichtigen Verbraucherpreise für den Juni, die Mitte Juli gemeldet werden, werden jetzt umso mehr Beachtung finden. Und danach ist eigentlich klar, was eher passieren dürfte, denn man kann nicht alle Ewigkeit sagen, ja, also die Folgen der Zölle bei der Inflation. Jetzt im Mai sollten wir sie aber sehen. Ah ja, im Mai nun doch nicht, aber im Juni sollten wir sie jetzt sehen. Wenn der Juni die Verbraucherpreise auch moderat ausfallen, ja, dann fehlen die Argumente für Zinssenkungen, zumal ja Jerome Powell von dem Senat und Repräsentantenhaus auch betont, dass er eigentlich senken würde, wenn wir nicht diese Zollthematik hätten. Und man sieht übrigens heute wieder scharfe Kritik an Donald Trump seitens der Republikaner. Im Zuge des Rechenschaftsberichts kam der Vorwurf, er habe bewusst gelogen, nicht was die Zinspolitik betrifft, sondern er hat über den Renovierungsbedarf der Zentrale der Notenbank gesprochen. Und da habe er ein viel zu negatives Bild gemalt. Er habe gelogen quasi, das sei gar nicht notwendig. Und jetzt solle man eine Untersuchung einleiten, fordert zumindest eine Person, die bei den Anhörungen mit dabei war. Und Donald Trump, wie auch die New York Times heute schreibt, fordert einmal mehr, Jerome Powell solle umgehend und sofort zurücktreten. Das wird er natürlich nicht machen, hoffe ich mal, in Anbetracht und im Interesse des Kapitalmarktes. Wie dem auch sei, sehen wir ja durchaus, dass die Rebellion gegen Powell zunimmt. Notenbankerin Bowman, Notenbanker Waller, Notenbanker Goolsbee, alle hatten betont, also im Juli Zinssenkung, sie wären eigentlich dafür. Bin gespannt, ob das nach den Arbeitsmarktdaten auch noch der Fall ist. So, und bevor wir es vergessen, die Big Beautiful Bill, die Basis des großen Streits auch zwischen Trump und Musk, ist nicht nur durch den Senat gewunken, sondern das Repräsentantenhaus stellt sich nun auch hinter diesen Gesetzesentwurf. Und damit dürfte die Big Beautiful Bill, die große, wunderbare, schöne Bill, der Gesetzesentwurf zur Steuer- und Ausgabenreform von Trump, wohl durchgewunken werden mit der Unterschrift dann von Trump, möglicherweise am Unabhängigkeitstag hier in den Vereinigten Staaten. Und es gibt hier Schattenseiten und Sonnenseiten. Die Tatsache ist, dass damit erstmal die Angst vor der Schuldendecke vom Tisch ist. Die Wirtschaft dürfte auch stimuliert werden, wobei die Meinungen hier weit auseinandergehen. Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, die Juni-Umfrage, besagt also, 55% der Fondsmanager glauben, dass das Wachstum der Wirtschaft dadurch im zweiten Halbjahr nicht beeinflusst wird. 33% glauben, das Wachstum könnte an Dynamik gewinnen. Sagen wir es mal so, es wird zumindest nicht zum Nachteil der amerikanischen Konjunktur sein, zumal damit die Steuersenkungen, die Donald Trump in der ersten Amtszeit umgesetzt hat, damit auch verlängert werden. Und das wäre dann in der Tat, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, auch ein Bremsfaktor für die amerikanische Konjunktur. Aber man kann über diesen Gesetzesentwurf sehr intensiv streiten. Es gab wohl ein Treffen zwischen Trump und den Repräsentanten, die bisher auch dagegen waren. Und die sind jetzt dafür, obwohl sie letztendlich gesehen teils, also der Repräsentant des Bundesstaates South Carolina, war mit wehenden Fahnen dagegen. Und jetzt auf einmal, naja, gut, also nach Treffen mit Trump nun doch dafür. Ne? Also ich wäre da gerne mal Flieger an der Wand gewesen. Ich würde mal vermuten, dass die Gegner keine Blumen von Donald Trump erhalten haben, ne? Für den Widerstand. So, Reconciliation Bill könnte jetzt auch bald durch sein. Und der nächste Faktor, Zölle. Am 8. Juli läuft die Zollpause aus, der reziproken Zölle. Wie geht es da nun weiter? Ist es Taco, Taco? Also Trump always chickens out, knickt er wieder ein, verlängert die Pause flächendeckend oder werden hier vereinzelt Staaten dann doch abgestraft? Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch das neue Handelsabkommen mit Vietnam, ne? Schön, dass es einen Deal gibt und ja, 20% sind erheblich weniger als das, was unter den reziproken Zöllen angedacht war. Aber 20% ist immer noch ganz schön viel. Und die Messlatte der Wall Street, auch Bank of America Umfrage, man liegt so zwischen 10-15% an effektiven Zollsätzen, die wir final in den USA sehen sollten für Warenimporte. Das ist aktuell die Schätzung der Wall Street. 20% von Vietnam, ist das die neue Blaupause auch für andere Handelsabkommen? Ja, und das ist jetzt die Frage, die im Raum steht. Deshalb wird ein Handelsabkommen zum Beispiel auch mit Indien, das jetzt in Kürze gemeldet werden soll, sehr spannend sein. Also ist Vietnam mit 20% die Ausnahme oder vielleicht doch eher die Regel für einige Länder? Das wäre dann in der Tat wieder ein bisschen negativer. Ne? Indien wird man hier mit im Fokus behalten. Hier gab es auch heute wieder Schlagzeilen, dass bei Reuters, dass man sich nähert einer Einigung der Bereich Milch und Agrarwaren steht hier anscheinend noch im Weg. Südkorea ist skeptisch, was ein Handelsabkommen betrifft, vor Auslauftermin des 8. Juli. Übrigens ist immer noch die Basisannahme der Wall Street, dass es selektiv eine Verlängerung der Pause geben wird, auch um amerikanischen Unternehmen mehr Zeit zu kaufen. Heute wird übrigens um 17.30 Uhr eurer Zeit Finanzminister Scott Bessent bei CNBC auftauchen. Könnt ihr vielleicht mal reinhören, mal schauen, was er hier sagen wird. So, ansonsten heben die USA die Exportrestriktionen für Halbleitersoftware nach China auf. Das ist zumindest mal eine gute Nachricht, dass diese beiden Länder immer noch auf Annäherungskurs sind. Die Dienstleistungsdaten aus China waren eher enttäuschend, lagen unter den Erwartungen, aber der Kaiching Services liegt immer noch bei 50,6 und damit über 50, signalisiert immerhin also weiterhin auch Wachstum. Ja, bei den Einzelwerten, wir haben langes Wochenende, das merkt man, halten sich die Schlagzeilen in Grenzen. Ich fange mal mit Tesla an. Goldman Sachs hebt das Kursziel auf 315 an, bleibt aber nur bei neutral. Goldman ging davon aus, dass im zweiten Quartal 365.000 Autos ausgeliefert werden. Es waren 384.000. Also besser, als man befürchtet hatte. Die Messlatte an der Wall Street wurde insgesamt in den letzten Wochen auch sehr, sehr stark gesenkt auf 394.000 Pi mal Daumen. Also insofern sind die Zahlen eigentlich okay, so ziemlich im Rahmen der reduzierten Schätzungen. Und jetzt kommt der eine Punkt. Ja, 384.000 Auslieferungen. 13% unter Vorjahresniveau, aber 14% über dem Niveau des vorhergehenden Quartals. Also vielleicht ein Zeichen, dass das sogenannte Sequential-Wachstum von Quartal zu Quartal wieder ein bisschen an Dynamik gewinnt. Wir haben aber skeptische Medienberichte, unter anderem im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, das Kernbusiness von Tesla, das Autogeschäft, hat es schwierig. Und Marktteilnehmer hoffen, dass der Bereich autonomes Fahren und Robotics einen wesentlichen Teil der Marktkapitalisierung ausmachen wird. Aber letztendlich gesehen ist das Kerngeschäft immer noch wichtig und schwierig. BYD hat die Idee, ein Werk in Mexiko zu bauen, nun auf Eis gelegt, aufgrund der schwierigen Handelssituation mit den Vereinigten Staaten. Und Lucid meldet ein paar weniger Auslieferungen, als man erwartet hatte, im zweiten Quartal. So, und damit zum Tech-Sektor. Ja, erstmal Datadog, jawohl, wird im S&P 500 aufgenommen, weil Juniper Networks wegfällt. Juniper, die Übernahme durch Hewlett-Packard Enterprises, ist jetzt vollzogen. Der Platz wird jetzt gefüllt mit Datadog. Da müssen also dann die ETFs zugreifen, die Index-ETFs, und Datadog sollte profitieren. Oracle ist auch weiter im Auftrieb, immer wieder große Deals. Es heißt jetzt, die Beziehung zwischen OpenAI und Stargate und Oracle wird weiter ausgebaut mit einer neuen Vereinbarung, die ab 2028 jährlich für Oracle rund 30 Milliarden Dollar Umsatz generieren soll. Microsoft, laut The Information, wird die Bemühungen im AI-Chip-Bereich drosseln. Nach einigen Hiccups sozusagen, einem kleinen Schluck auf hier und da. Das ist potenziell negativ für Marvel Technology, die davon profitiert hätten, spielt aber natürlich Nvidia mit in die Karten. So, ansonsten hat Microsoft bestätigt, bis Ende des laufenden Kalenderjahres 9.000 Stellen sollen gestrichen werden. Seit Jahresauftakt hat man bereits über 7% der Arbeitskräfte abgebaut. So, das Thema AI greift in vielen Bereichen und sorgt für Entlassungen oder zumindest weniger Jobwachstum. Bei Walmart sieht es nicht anders aus. Und damit bleibe ich mal im Einzelhandel. Amazon und der Blick auf die kommende Woche wird am 8. Juli den Prime Day starten, das große Shopping-Erlebnis bis zum 11. Juli. Da wird also Amazon hier mit im Fokus stehen. Die Berichtssaison immer noch sehr mild. Nächste Woche gibt es weniger Highlights. Wir haben Conagra, Nahrungsmittelkonzern, am Donnerstag und Delta Air ebenfalls. Und wir haben nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag die Auktion der 10 und der 30-jährigen Staatsanleihen, die an der Wall Street Beachtung finden werden. So, Guys. Und das war's für mich. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende beziehungsweise noch einen guten Freitag. Ihr habt ja keinen Feiertag. Wir haben eine Bullenhitze in New York, fast 38 Grad. Ich freue mich auf ein paar Tage Auszeit. Nächste Woche bin ich dann tatsächlich auch mal ein paar Tage unterwegs. Wir fahren mit der Familie nach Maine. Der gute Patrick Duane wird hier die Flagge hochhalten. In der Zwischenzeit, ich wünsche euch auch schöne Sommertage. Ich genieße jetzt mal die Zeit mit der Familie. Nach dem 11. Juli gebe ich dann wieder Vollgas, bin für euch da. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.